Tatsächlich, Überraschung. Abraham ist Thema. Wir reden über ihn. Wir reden über diese Figur, die uns im Alten Testament begegnet und die im Neuen Testament von Abraham Vater des Glaubens genannt wird. Und wir fragen diese Geschichten konsequent danach, was sie über den Glauben aussagen. Gleichzeitig tauchen wir mit manchem dieser Texte, die das schon länger verfolgen, haben es gemerkt, ja auch in eine total fremde Welt. In eine Welt, in eine Kultur vor 3000 Jahren, die wir gar nicht so ohne weiteres verstehen, wo wir manchmal etwas Anlauf brauchen. Und heute wieder ein Text, der ist an Fremdheit schwer zu überbieten. Aber denkt und hört euch doch mal hinein. Er steht in 1. Mose, also Genesis 17. Als Abraham 99 Jahre alt war, erschien ihm der Herr und sagte zu ihm: Ich bin Gott, der Gewaltige. Führe dein Leben in enger Verbindung mit mir und halte dich ganz an mich. Ich schließe mit dir einen Bund und mache dir die feste Zusage, ich will dir unermesslich viele Nachkommen geben. Abraham warf sich vor Gott nieder und Gott sagte weiter zu ihm: Ich verbürge mich dafür, du wirst zum Vater vieler Völker werden. Deshalb sollst du nicht mehr Abraham heißen, sondern Abraham, denn ich habe dich zum Vater vieler Völker bestimmt. Ich werde dich überaus fruchtbar machen. Du wirst so viele Nachkommen haben, dass sie zu ganzen Völkern werden und sogar Könige sollen von dir abstammen. Meine Zusage gilt dir und deinen Nachkommen in jeder Generation. Sie ist unumstößlich für alle Zeiten. Ich bin euer Gott und werde euch das ganze Land Kanaan geben, in dem du jetzt als Fremder lebst. Für immer soll es deinen Nachkommen gehören und ich werde ihr Gott sein. Weiter sagte Gott: Mein Bund mit dir und deinen Nachkommen lege ich euch eine Verpflichtung auf, die ihr erfüllen müsst in jeder kommenden Generation. Jeder von euch, der männlichen Geschlechts ist, muss beschnitten werden. Ihr müsst bei allen die Vorhaut am Geschlechtsteil entfernen. Dies soll das Zeichen dafür sein, dass ich meinen Bund mit euch geschlossen habe. An jedem männlichen Neugeborenen muss am 8. Tag diese Beschneidung vollzogen werden. Das gilt auch für die Sklaven, die bei euch geboren werden und die ihr von Fremden kauft. Auch sie müssen unbedingt beschnitten werden. Ihr alle sollt das Zeichen meines Bundes an eurem Körper tragen. Das ist eine Bestimmung für alle Zeiten, so gewiss mein Bund für alle Zeiten gilt. Wer von euch nicht beschnitten ist, hat sein Leben verwirkt und muss aus dem Volk ausgestoßen werden, denn er hat meinen Bund gebrochen. Dann sagte Gott zu Abraham: Deine Frau Sarai sollst du von jetzt an Sarah nennen. Ich will sie segnen und dir auch durch sie einen Sohn schenken. Ich segne sie so, dass sie die Mutter ganzer Völker wird, sogar Könige werden von ihr abstammen. Abraham warf sich vor Gott nieder, aber er lachte in sich hinein und dachte bei sich: Ich bin 100 Jahre alt. Da soll mir noch ein Sohn geboren werden? Und Sarah ist 90, da soll sie noch ein Kind zur Welt bringen? Er sagte zu Gott: Wenn nur Ismael am Leben bleibt, lass doch deine Zusage für ihn gelten. Aber Gott sagte: Nein, deine Frau Sarah wird dir einen Sohn gebären. Den sollst du Isaak nennen. Ihm und seinen Nachkommen gilt meine Zusage für alle Zeiten. Doch auch deine Bitte für Ismael will ich erfüllen. Ich will ihn segnen und fruchtbar machen und ihm sehr viele Nachkommen geben. 12 Fürsten wird er zeugen und ich lasse ihn zum Vater eines großen Volkes werden. Aber meinen Bund mache ich mit Isaak, den dir Sarah gebären wird. Nächstes Jahr, genau um diese Zeit, wird es soweit sein. Als Gott ausgeredet hatte, fuhr er von Abraham in den Himmel empor. Noch am gleichen Tag beschnitt Abraham seinen Sohn Ismael und alle seine Sklaven, die bei ihm geboren oder bei Fremden gekauft worden waren, genau wie Gott es angeordnet hatte. Auch Abraham selbst ließ sich beschneiden. Er war damals 99 Jahre alt und sein Sohn Ismael war 13, als er beschnitten wurde. Vater und Sohn wurden am gleichen Tag beschnitten, zusammen mit allen anderen Männern, die zu Abrahams Haushalt gehörten. Was machen wir denn jetzt damit? Die Geschichte beginnt mit einer Zeitangabe. 24 Jahre lang geht Abraham schon seinen Weg mit Gott. Wie lange braucht man eigentlich, um ein Vater oder eine Mutter des Glaubens zu werden? Was genau ist denn das, eine Mutter oder ein Vater des Glaubens? Ich denke, es ist jemand, der sich so auf das Wort Gottes gründet, dass er Halt gewinnt und dass er anderen Halt geben kann. Jemand, der von der Verlässlichkeit Gottes so überzeugt ist, dass er im Alltag damit lebt und andere einlädt, sich ebenfalls auf Gott einzulassen. Andere Menschen suchen ihre Nähe, ihren Rat, manchmal Trost. Und was wichtiger als Trost ist, sie werden durch sie am Glauben weiterkommen, durch die Väter und Mütter im Glauben. Gott will, dass wir ihm erlauben, uns so fest auf das Wort zu gründen, so in uns zu wirken, uns so zu prägen, dass wir genau das werden, Väter und Mütter im Glauben. Geistliche Reifung hängt nicht ausschließlich von der Dauer unseres bewussten Christseins ab. Auch das wissen wir ja. Sie hat damit zu tun, wie treu wir in der Nähe Gottes leben, mit ihm und in seiner Nachfolge. Und so hängt es dran, ob wir lernen, zum Beispiel nicht mehr schwarz-weiß zu denken. Das ist so eine ganz wesentliche Sache. Das ist ein typisches Zeichen für Unreife, schwarz-weiß denken. Die Abraham-Geschichten führen uns auch das lebendig vor Augen. Man kann 20 Jahre nach seiner Bekehrung noch nicht wesentlich weiter sein als andere, sagen wir, nach 2 Jahren. Weil man den größten Teil vielleicht durch Halbherzigkeit vertan hat. Oder weil man aus Angst oder Denkfaulheit alles schwarz-weiß sieht. Auch das ist, wie gesagt, unreif. Gott möchte Abraham zu einem Vater des Glaubens machen. Das ist ja so eine Grundannahme, die sich so durch diese Geschichten zieht. Zunächst gibt er ihm ja diese Zusage, die ich schon oft jetzt zitiert habe in den Abraham-Predigten. Ich werde dir das Land schenken, ich will dir, heißt das ja praktisch, ich will dir ein Zuhause geben. Für uns in der Zeit des neuen Bundes durch Jesus Christus geht es vorrangig nicht mehr um ein Land. Es geht aber trotzdem um ein Zuhause. Es geht so etwas wie eine innere Heimat. Ein Zuhause bei Gott. Sonst sind wir ja nicht immer so gut beheimatet in dieser Welt, aber ein Zuhause bei Gott. Und das ist wichtig in einer Welt, in der sich alles bewegt, in der sich vieles immer schneller verändert und nicht nur zum Guten. Wenn du bei Gott zu Hause bist, dann kommst du anders an. Und das zieht sich bis ins Private hinein. Wenn du als Single abends in eine leere Wohnung kommst und musst nicht sagen, was bin ich für ein bemitleidenswerter Mensch, ich habe niemanden, mit dem ich meine Erfahrungen und meine Gefühle teilen kann, geht dir vielleicht noch was anderes durch den Kopf. Jetzt bin ich in meiner Wohnung und zugleich ist Gott bei mir. Da habe ich ein Zuhause. Du kommst zu Gott und damit nach Hause. Du schüttest ihm dein Herz aus, fühlst dich verstanden und empfängst seine Liebe, ruhst bei ihm aus, tankst auf. Gute Freunde bleiben ganz wichtig, aber sie müssen nicht mehr bringen, als sie können. Dann musst du dich nicht mehr an andere Menschen klammern, sondern kannst ihnen viel freier begegnen und kannst die Begegnung ganz anders genießen. Für Menschen, die in Partnerschaft oder Familie leben, gilt im Grunde Ähnliches. Wer bei Gott sein Zuhause hat, muss in Krisenzeiten nicht mehr alles vom Verständnis des Ehepartners abhängig machen. Was meine Frau, was mein Mann gerade nicht versteht, wo sie oder er mir gerade nicht helfen kann, das kann ich ja immer noch auch mit Gott besprechen. Er weiß, wie es mir geht und er versteht meine Gedanken von ferne und er will mich davor bewahren, den Menschen neben mir zu überfordern. Ihn zum Ersatz zu machen für etwas, was alleine Gott kann. Gott verheißt Abraham ein Zuhause. Und das hat noch viele Auswirkungen, von denen ich jetzt ja Nummer 2 rausgegriffen habe. Gott spricht aber auch davon, dass eine Generationsfolge von Abraham ausgehen wird und dass er in diesem Sinn eine große Zukunft hat. Ich weiß nicht, wen von euch heute diese Zusage begeistern würde. Was früher Kindersegen genannt wurde, scheint ja heute eher sozialer Abstieg zu heißen. Allerdings geht es für Abraham beim Thema Nachkommenschaft ja nicht nur um ein Familienproblem, ja? Und ich hätte gern ein Kind oder so. Abraham wusste noch nichts, das müssen wir uns vor Augen halten, er wusste ja noch nichts von einem Leben nach dem Tod. Das Alte Testament weiß davon fast nichts. Für ihn rührt das Stichwort Nachkommenschaft ganz stark an seine Existenz und auch an ein Selbstwertgefühl. Abraham bekommt die Zusage, dass seine Existenz über den Tod hinaus verlängert werden soll. Seine Nachkommen garantieren seine Zukunft. Ohne sie würde sein Leben verwehen. So dachte man. Und Gott sagt ihm, du bist wichtig. Du bist wichtig. Gott nimmt dich sehr wichtig. Und das ist eine Botschaft, die Gott auch an dich weitergibt. Du bist auf jeden Fall wichtig für Gott. Du bist total bedeutsam. Das ist nicht nur Abraham damals. Und das sage ich hinein in eine Situation, wo viele Christen das nicht so richtig glauben können. Sie sind überzeugt davon, dass sie nichts oder nicht viel gelten und halten das vielleicht sogar für Demut. Ich glaube, dass es ein Zeichen von Demut ist, zu sagen, ich bin ganz abhängig von Gott. Aber ich bin ihm wichtig, denn er liebt mich. Und wenn ich für ihn Großes leiste, dann liebt er mich. Und wenn ich nichts auf die Reihe kriege, liebt er mich genauso. Die Bibel bezeugt, dass es Gott ist, der unseren Wert bestimmt, der uns diesen Wert verleiht. Dem Schwächsten und der Stärksten. Derjenige, der von Kraft strotzt und der andere, der sich verbraucht und schwach vorkommt. Sie sind beide vor Gott gleich wichtig und wertvoll. Und schließlich sagt Gott zu Abraham, und das ist neu, ich will dir Gott sein. Das ist eine interessante Formulierung. Es ist ein großer Unterschied, ob du glaubst, dass es Gott gibt. Das tun viele. Das heißt einmal in der Bibel ironisch, das sagen sogar die Dämonen. Oder dass es Gott für dich gibt, dass er dir Gott ist. Das eine, Gott existiert, ist ja so eine grundsätzliche theologische Aussage. Das andere, Gott ist für dich da, ist auch eine theologische Aussage, aber es ist gleichzeitig ein persönlicher Zuspruch. Für das Volk Israel, das war ja nicht mehr als ein Haufen Sklaven in Ägypten, und die glaubten auch, dass es viele Götter gibt, aber dann hat Gott sie aus Ägypten herausgeführt. Er hat sie befreit und so lernen sie ihn kennen. Das ist der wahre Gott, dem wollen wir uns anvertrauen. Es begann mit der Erfahrung, gar nicht mit der großen Theologie. Sie erlebten, dass dieser Gott sich um sie kümmert und ihr Helfer wurde. Und daraufhin folgten sie ihm nach. Was also Israel als Ganzes unter Moses empfängt, das gewährt Gott dem Abraham das Versprechen, dass er sein zugewandter, helfender Gott ist. Und diese Zusage, auch die können wir direkt auf uns übertragen. Die Bibel nennt das einen Bund. Gottes Bund ist also weniger so ein Vertragswerk zwischen zwei Partnern. Einer verkauft ein Haus, einer kauft es, man macht bestimmte Absprachen. Sondern es ist eine Zusage Gottes, die allerdings eine Antwort erfordert, um wirksam zu werden. Wie sieht die Antwort auf den Bund aus? Nur das wird ja hier lang und breit beschrieben. Ich finde hier zwei grundsätzliche Dimensionen der Antwort auf den Bund Gottes. Beide sind aus unterschiedlichen Gründen für uns heute nicht leicht zu begreifen. Es geht aber doch um eine innere und eine äußere Dimension des Gehorsams gegenüber Gott. Und das, denke ich, lässt sich schon übertragen. Die eine Seite der Antwort heißt für Abraham Beschneidung. Nun, dieses Ritual war über Israel hinaus verbreitet, aber nur in Israel bekam es eine besondere Bedeutung. Es bekam diese Bedeutung, dass es ein Zeichen des Bundes, den Gott gesetzt hat. Und auf den ersten Blick sieht das ja sehr zufällig aus. Warum hat Gott nicht entschieden, das Erkennungszeichen des Bundes besteht darin, dass sich jeder so eine kleine Kerbe ins rechte Ohr schnitzt oder so, wäre ja auch möglich. Dann könnte man es auch gleich sehen, ja? Ah, der gehört auch dazu. Das ist also, wenn die Haare nicht so lang sind. Und warum gerade am 8. Tag, nicht am 4. oder am 12., weiß ich nicht. Nun, Gott hat es so beschlossen. Vielleicht fallen uns nachträglich vernünftige Gründe ein für die Prozedur, doch lösen sie das Problem nicht. Der entscheidende Punkt ist, Gott hat einen Bund, den bietet er an und er verbindet diesen Bund mit einem Bundeszeichen. Das hat er so beschlossen. Es gibt Zeichen, die Gott gesetzt hat. Die gibt es auch für uns, die gibt es auch im neuen Bund, also für uns Christen. Zum Beispiel die Taufe. Ja, nächste Woche feiern wir die große Tauffeier. Ist es selbstverständlich, dass Menschen in einen Fluss, einen See oder bei uns in ein Becken steigen und untergetaucht werden? Ginge das nicht auch ohne? Welchen Einfluss spielt ein äußerer Ritus auf meine Beziehung zu Gott? Was hat das miteinander zu tun? So könnte man fragen. Ich verstehe Christen, die sagen, die Taufe ist für mich irgendwie nicht dran. Ich spüre in meinem Herzen noch keine Notwendigkeit dafür. Ich verstehe das. Meine Antwort wäre allerdings eine sehr einfache. Das muss man auch gar nicht im Herzen spüren, weil es steht halt in der Bibel. Man muss es nur nachlesen. Gott will, dass die, die zu Jesus kommen, die Taufe empfangen. Weil Gott es will und wir ihn lieben und ihm vertrauen, tun wir es. Und er segnet uns dadurch. Das ist so der Gedankengang. Weil wir ihm vertrauen, dass durch die Taufe das geschieht, was er zusagt. Diese tiefe und endgültige Verbindung mit ihm, die Vergebung der Schuld, die Besiegelung des Glaubens. Das wird ja auch im Neuen Testament vielfältig beschrieben. Gott schließt einen Bund mit uns und wir vertrauen Gott, indem wir die Zeichen, die er einsetzt, ehren. Zu sagen, okay, so machen wir es dann auch. Anderes Zeichen, Bundeszeichen, ist das Abendmahl, das wir regelmäßig feiern. Jeder von uns kann zu Hause natürlich einen Keks essen, einen Schluck Wein oder Saft trinken. Welchen Sinn hat das, einmal im Monat ein Stück Brot zu essen und einen Schluck aus einem Kelch zu trinken, sei er groß oder klein? Was hat das mit dem Geheimnis des Glaubens zu tun? Das ist ja zunächst mal was völlig Äußerliches. Ist es aber doch nicht, denn Gott hat entschieden, dass an solche äußerlichen Elemente geistliche Segnungen gebunden werden. Er wollte, dass wir es körperlich spüren. Er hat das verbunden und er lädt uns ein, das im Glauben zu empfangen, weil er auch weiß, dass wir ganzheitliche Wesen sind. Ja. Warum hat Jesus nicht befohlen, nehmt Kartoffelchips und Coca-Cola? Es genügt wohl nicht zu sagen, weil es das wunderbare Knabberzeug und das gesegnete Getränk aus Amerika damals noch nicht gab. Er hätte ja auch sagen können, esst ein Stück Honigkuchen und trinkt einen Schluck Schafsmilch. Das soll euer Abendmahl sein. Wäre denkbar, oder? Aber er hat es anders eingesetzt. Es gibt Zeichen, die Gott gestiftet hat und die wir so nehmen und ehren, wie er sie festgelegt hat. Der Sinn ist doch gerade, mit Gott und seinem Willen spürbar in Kontakt zu treten. Das ist der Sinn. Nun, Abraham begreift das an dieser Stelle schnell. Dabei ist das Ganze ja eine schmerzhafte Sache. Sehr gern hat er es nicht getan, denke ich mal. Aber Gott hatte dieses Zeichen bestimmt und er folgt dem Wort Gottes. Wir reden über zwei Dimensionen der Antwort Abrahams auf den Bund, mit dem er schließt. Das ist die eine Seite. Er tut das, was Gott ihm aufträgt. Es gibt noch eine andere Seite. Da geht es nicht so sehr um äußere Vorgänge, sondern um eine innere Einstellung. Es geht um eine Haltung, die wir zu Gott haben. Denn was hier passiert, steht ja in einer ziemlichen Spannung. Dann sagte Gott zu Abraham, deine Frau Sarai sollst du von jetzt an Sarah nennen. Ich will sie segnen und dir durch sie einen Sohn schenken. Ich segne sie so, dass sie die Mutter ganzer Völker wird, sogar Könige werden von ihr abstammen. Was tut Abraham, als er diese Zusage, ja nun nicht zum ersten Mal, wie wir wissen, bekommt? Habt ihr es noch im Kopf? Er tut zwei Dinge. Er wirft sich vor Gott nieder und lacht in sich hinein. Es wäre noch etwas anderes gewesen, wenn Abraham einfach nur abgewinkt hätte. Ach ja, belieben zu scherzen. Aber er fällt vor Gott nieder, das ist der tiefste Ausdruck von Anbetung, von Ergebenheit, von Hingabe. Er signalisiert völliges Einverständnis mit Gott und gleichzeitig lacht er in sich hinein. Was Gott da sagt, das ist einfach lächerlich. Das ist unglaublich. Diese Gebärde der Unterwerfung und die Äußerung des Unglaubens im selben Moment. Und das nach 24 Jahren eines Lebens mit Gott. Können einem 100-Jährigen noch Kinder geboren werden und kann Sarah als 90-Jährige noch gebären? Das geht doch gar nicht. Gut, das ist jetzt nicht so unser Problem. Aber ist es möglich, dass einer, der vor 2000 Jahren am Kreuz gestorben ist, das Problem meiner Schuld gelöst hat? Ist das möglich? Nein, das geht nicht. Das muss doch jeder mit sich selbst ausmachen, sagen die Leute. Kann jemand, der wirklich tot war, dessen Todsein dokumentiert ist durch einen Lanzenstich in der Herzgegend, so auferstehen, dass er nie mehr stirbt? Gibt es das? Das gibt es nicht, sagen die Leute. Tod ist tot. Macht euch da mal nichts vor. Kann einer, der schon alt ist, noch einmal ganz von vorne anfangen, ein neues Leben beginnen im Namen Jesu? Nein, sagen die Leute. Irgendwann kann niemand mehr über seinen Schatten springen. Kann jemand, der schwer krank ist, geheilt werden durch ein übernatürliches Wunder? Nein, sagen die Leute. Er mag sich für Augenblicke geheilt fühlen, aber er wird schon wieder von seiner Wolke runterkommen. Kann ein Christ, der lange mit bestimmten Charakterschwächen gekämpft hat, mit seiner Feigheit vielleicht oder seinem Jähzorn, seiner Bequemlichkeit, seiner Untreue oder seinem Geiz, kann er definitiv davon befreit werden? Kann der Tag kommen, wo er sagt, ich brauche das nicht mehr zu tun, ich bin wirklich frei davon? Kann einer, der viele Jahre lang süchtig war, da herauskommen, weil Jesus ihn frei macht? Nein, das ist eine Illusion, sagen die Leute. Kann eine Kirche voller gutwilliger Leute Aufbruch erleben, wo es doch klar ist, dass es in Europa niedergeht mit dem Glauben und wo es doch auch früher auch schon nicht geklappt hat? Nein, sagen die entmutigten Gläubigen, mit so etwas rechnen wir besser nicht. Wenn wir nicht damit rechnen, ersparen wir uns viele Enttäuschungen und Schmerzen. Das ist das Problem des Glaubens, meiner inneren Einstellung. Und das ist schwieriger als die Frage, ob ich gehorsam bin gegenüber Gottes Wunsch der Taufe oder ob ich zum Abendmahl gehe oder ob ich den Gottesdienst besuche. Alles wichtige Dinge, alles durchaus nicht beliebig. Aber am wichtigsten ist es Gott, dass wir ihm zutrauen, dass er tut, was er sagt. Auch wenn es uns unmöglich erscheint. Wie rührend wirkt es, wenn Abraham jetzt sagt, Herr, du brauchst doch gar kein Geburtswunder zu tun. Ja, mach dir nicht so viel Mühe. Ich habe es ja längst geregelt. Ja, ich habe mit meiner Sklavin Hagar einen Sohn gekriegt. Das ist rechtmäßig mein Sohn. Hab ja letzten Sonntag davon berichtet. Nehmen wir doch den. Also Gott, mach dir jetzt nicht weiter Mühe. Mir reicht das. Abraham könnte ein Wunder erleben, aber er bleibt bei dem, was er sich vorstellen kann, was ihm logisch erscheint und was halt auch so üblich ist. Und Gott? Reicht's dem jetzt mit seinem Glaubensheld? Wir lesen, dass Gott einfach weiter zu Abraham redet. Nein, deine Frau wird dir einen Sohn gebären. Gott ist nicht empört, er verdammt Abraham nicht, er erklärt halt nochmal. Nein, ich bleibe dabei, ich habe einen Plan und ich setze ihn durch. Ich mache sogar aus dir noch einen Vater des Glaubens. 24 Jahre haben zwar noch nicht ausgereicht, aber ich gebe dich nicht auf. Ich werde dich gebrauchen, ich werde dich so verändern, dass du mir künftig was zutraust. Am Ende hat Gott ja sein Ziel mit Abraham erreicht. Dafür hat Gott viel Zeit gebraucht, die hat er sich dann auch gelassen. Er hat sich nicht irritieren lassen durch Feigheit und durch Unglauben. Gott hat einen langen Atem bewiesen und er tut das bis heute. Ich finde das verheißungsvoll, also für mich. Ich brauche ja dauernd seine Gnade. Wie soll ich sonst mal irgendwann ein Mann des Glaubens werden? Ich denke, ihr braucht diesen Langmut auch. Um Frauen und Männer, Mütter und Väter des Glaubens zu werden. Christen, die sagen, was Gott sagt, das meint er auch. Er kann es und er tut es. Du wirst schon sehen. Amen.